Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Tolksdorf, heute ist der 17. Januar 2018 und einige doch spannende und ich würde mal sagen, also wirklich, wirklich dramatische Dinge haben sich zugetragen und wir wollen jetzt auch eben einen Blick darauf werfen, aber auch was es eben bedeutet für den Fortgang der Dinge. Aber um einzusteigen, möchte ich erstmal begrüßen Helga Zeppler-Rusch. Hallo.
Ja, guten Tag.
Guten Tag. Nun, also es hat sich ja gerade, das werden sicherlich die meisten auch schon mitbekommen haben, wenn sie sich im Internet umtun, ich weiß nicht, ob es auch in der Tagesschau war, kann sein, aber ich habe keinen Fernseher, hat sich ja gerade in Hawaii zugetragen, was man möglicherweise wirklich als den allergrößten Albtraum bezeichnen kann, abgesehen davon, wenn es wirklich passiert wäre, nämlich Alarm, dass man unter Angriff steht durch Atomraketen. Helga, was hast du von diesem Fall mitbekommen? Wie ist deine Einschätzung? Was hat sich da eigentlich zugetragen? Denn die Vermutung liegt ja, also beziehungsweise man muss sich schon fragen, wie kann sowas tatsächlich so eine Runde machen, ohne dass da irgendwie mal von offizieller Seite eingeschritten wird, beziehungsweise wie kann sowas überhaupt sich so entfalten in Hawaii?
Ja, was passiert ist, ist offensichtlich, wurde eine Alarmbotschaft an alle Bürger in Hawaii geschickt, dass also wie gesagt Raketen, Atomraketen im Anflug seien. Sie sollen sich eine Unterkunft, also einen Unterschlupf, Schutz suchen. Dann sind die Leute natürlich in Panik ausgebrochen. Viele haben alles stehen und liegen gelassen, ihr Auto stehen lassen, in irgendwelche Gullis geklettert. Viele haben ihre Verwandten angerufen, um ihnen zu sagen, wie sehr sie sie lieben, weil sie dachten, das ist die letzte Chance, mit ihnen zu sprechen. Und dann dauerte das 38 Minuten, ehe da die Entwarnung durchkam, obwohl den Autoritäten im Pentagon und anderswo schon nach 3 Minuten klar war, dass es ein falscher Alarm war. Die offizielle Erklärung war dann äußerst fadenscheinig, dass beim Shiftwechsel jemand auf den falschen Knopf gedrückt hätte. Also ich halte das für sehr merkwürdig, um es mal milde auszudrücken. Und es zeigt natürlich wirklich, wie nah wir einem absoluten Desaster uns befinden. Und die demokratische Kongressabgeordnete aus Hawaii, Tulsi Gabbard, die im Übrigen eine sehr gute, mutige Person ist, die hat sofort gesagt, dass eben die Lage mit Nordkorea, die natürlich da der unmittelbare Zusammenhang dargestellt hat, das Resultat sei von einer Haltung in Washington, eben mit Regimewechsel unliebsame Regierungen aus dem Amt zu treiben und dass Nordkorea offensichtlich nach der Erfahrung von, wie man gegen Saddam Hussein vorgegangen ist und gegen Gaddafi in der atomaren Aufrüstung die einzige Chance sieht, seine eigene Sicherheit und also Nordkorea und Kim Jong-un, die seines Regimes eben in der atomaren Bewaffnung zu sehen. Und sie fordert eben, dass diese Mentalität von Regimewechsel leider immer noch in vielen Plätzen in Washington vorherrscht und das müsste sofort beendet werden. Ganz interessant ist, wie Global Times, also das ist so eine recht offiziöse chinesische Tageszeitung, wie die reagiert haben. Die haben also wirklich sehr, sehr besorgt gesagt, dass diese ganze Entwicklung offensichtlich reflektiert, dass Washington möglicherweise bereits einen ausgefeilten Präventivschlag Plan ausgearbeitet hat und dass das natürlich also wirklich zeigt, dass also die Lage wirklich extrem, extrem gefährlich ist. Dann hat das chinesische Außenministerium durch einen Sprecher auch dieses Treffen verurteilt, was gerade in Vancouver in Kanada stattgefunden hat, wo also die USA, Kanada und insgesamt 20 Außenminister sich getroffen haben, aber ohne Russland und China und Nordkorea. Und das wurde also vom chinesischen Außenministerium verurteilt als also völlig gegenproduktiv angesichts der vorsichtigen, aber doch hoffnungsvollen Annäherung zwischen Nord- und Südkorea im Rahmen der Olympischen Spiele, was natürlich durch die Verhandlungen von Trump, Putin und Xi Jinping möglich geworden war. Und deshalb verurteilt China also dieses Treffen, was ohne diese wichtigsten beteiligten Länder da stattgefunden hat, als ein Ausdruck eines Rückfalls in eine Mentalität des Kalten Krieges, wo eben versucht wurde, Militärallianzen zusammenzuschmieden. Also das ist die Lage. Also man sieht wirklich die nicht entschiedene Schlacht in Amerika, wo zwar Trump auf der einen Seite immer wieder positive Schritte macht, aber offensichtlich die Neokon-Fraktion immer noch in vielen Positionen drin sitzt, dass diese Schlacht eben nicht entschieden ist, lässt eben solche extremen Flanken offen. Xi Jinping hat mit Trump telefoniert, unmittelbar in dieser Zeit, und hat also bestätigt, dass das Verhältnis zwischen China und den USA insgesamt während 2017 sich verbessert hat und dass sie also wirklich eine sehr wichtige Kommunikation zwischen sich etabliert haben. Auch die vier permanenten Dialoge wurden nochmal herausgestrichen. Aber das ist schon eine dramatische Situation und es zeigt wirklich, dass wir nicht in sicheren Gewässern uns befinden, sondern die Welt kann unheimlich schnell aus den Fugen gehen, wenn nicht wirklich ein neues Paradigma erreicht wird, was die Geopolitik ein für alle Mal aus dem Fenster wirft.
Ja, mich hat mich ehrlich gesagt in der Berichterstattung vor allen Dingen gewundert, wie das oft so ist, ja, der Zeitraum der ganzen Sache. Denn wir hatten ja in der letzten Woche darüber gesprochen, dass es ja durchaus Fortschritte gegeben hat. Das war dann im Vorfeld eben der Olympischen Winterspiele, dass eben dort die beiden Staaten Nord- und Südkorea miteinander reden, sich treffen, dass die Sanktionen aufgehoben werden, damit eben die Teilnahme der nordkoreanischen Athleten und wahrscheinlich auch einiger Leute mehr an diesen Winterspielen gesichert wäre. Und dass ja der südkoreanische Präsident Moon auch darauf hingewiesen hat und sich explizit bedankt hat, dass Trump eben derjenige war, der die Umstände geschaffen hat, die das möglich gemacht haben. Und dann, also quasi wirklich ein paar Tage später, geht dann dieser riesen Shitstorm los über darüber, dass Trump angeblich eben einige Länder als Dreckslöcher bezeichnet hat. Und natürlich, es gab einige humorvolle Reaktionen. Es gab zum Beispiel auch Buchausstellungen, wo man eben gezeigt hat, das sind also alles Autoren, die aus diesen sogenannten Dreckslöchern kommen, um einfach zu zeigen, dass es natürlich nicht, dass man das so nicht machen kann. Aber allein schon dieses Timing macht natürlich schon ein bisschen nachdenklicher, ob das sich damit tatsächlich so verhält. Der Trump hat natürlich so eine kindische Seite, wo man ihm sowas absolut zutraut, aber wie ist denn deine Einschätzung und Einsicht? Was weißt du darüber? Hat sich das tatsächlich so zugetragen, dass der Präsident also derartige Äußerungen da abfeuert?
Also zwei republikanische Senatoren waren bei diesem Gespräch dabei und die haben das nicht gehört. Trump selbst hat es abgestritten. Auf der anderen Seite hat Trump auch in der Vergangenheit New York schon als Drecksloch bezeichnet. Also das ist eigentlich auch nicht die Frage, sondern die Frage ist ja, warum ist Haiti und warum sind viele andere Länder in solchem Zustand? Und da ist es doch mal ganz angebracht, sich anzugucken, was tatsächlich in Haiti los ist. Also erstmal gibt es dort überhaupt kein Abwässersystem. Die Menschen müssen jeden Tag ihre Exkremente in Eimern quasi außerhalb der Stadt tragen. Es gibt 80% Armut, 47% aller Kinder leiden ständig Hunger. Und das zeigt natürlich, dass absolut nichts passiert ist nach dem großen Erdbeben 2010. Und wenn man mal genauer hinschaut, dann war der groß angelegte Hilfsplan, in den auch die Clinton Foundation involviert war. Da ist also nichts passiert, um etwa Infrastruktur aufzubauen, sondern es sind 5 Luxushotels gebaut worden, eine Textilfabrik, wo die Menschen zu Hungerlöhnen arbeiten müssen. Und die USA haben durchgesetzt, dass Haiti den billigen Reis aus Amerika importiert, was natürlich die Reisproduktion in Haiti selber noch weiter kaputt gemacht hat. Also mit anderen Worten, da soll sich niemand aufs hohe Ross setzen, sondern dass solche Zustände in der unmittelbaren Umgebung der USA überhaupt existieren, ist das Resultat vor allen Dingen der vorherigen Administrationen. Und deshalb ist unsere Herangehensweise nicht da zu debattieren, hat er es jetzt gesagt, hat er es nicht gesagt, sondern die USA haben selber ein riesengroßes Problem einer nie dagewesenen Drogenepidemie, Opium, aber auch Opiate. Und sie haben ein ziemlich großes Problem mit den Migranten. Beide Probleme sind aber nur zu lösen, wenn wirklich nicht nur Haiti, sondern die gesamte die karibischen Staaten, die zentralamerikanischen Staaten, wenn die wirklich entwickelt werden. Und da ist es vielleicht kein Zufall, dass ausgerechnet China angekündigt hat, dass sie ein 5 Milliarden Aufbauprogramm für die Hauptstadt von Haiti, Port-au-Prince, auflegen. Und das ist also dabei, in die Tat umgesetzt zu werden. Und wir haben natürlich mit unserer Idee der Weltlandbrücke, die unbedingt in diese Region ausgedehnt werden muss, noch viel umfangreicheres Programm. China ist schon dabei, jetzt Eisenbahnen zu bauen in Panama, zwischen Panama und Costa Rica, in Chile, in Uruguay, in Ecuador sind größere Projekte im Gang. Und wir haben natürlich eine ganz umfassende Idee, dass man den ganzen amerikanischen Kontinent von der südlichsten Spitze Argentiniens und Chiles bis durch das sogenannte Darien Gap, wo also im Augenblick noch gar keine Infrastruktur existiert, bis eben durch Amerika, bis zur Beringstraße, ein gesamtamerikanisches Verkehrsnetz entwickelt, was dann über die Beringstraße mit dem eurasischen Verkehrsnetz verbunden würde. Das würde also bedeuten, dass man die karibischen Staaten, Zentralamerika, Südamerika wirklich ökonomisch integriert und entwickelt. Und genau das steht eben auf der Tagesordnung jetzt bei einem Treffen der CELAC-Staaten. Das sind die Karibik- und südamerikanischen Staaten, die eben dort sich mit Wang Yi, also dem chinesischen Außenminister, da eine Konferenz haben, wo Wang Yi schon gesagt hat, das Ziel ist, die Beziehung zwischen Lateinamerika und China auf eine höhere Stufe der Zusammenarbeit zu stellen. Unser eigenes Konzept sieht also die, wie gesagt, durch die gesamten Amerikas gehende Verkehrsverbindung vor und unter anderem eben auch durch die mittleren Agrarstaaten in den USA würde ein solches Schnellbahnsystem verlaufen mit der Möglichkeit, die Infrastruktur dort zu entwickeln, neue Städte zu bauen und damit im Grunde auch die dringenden Probleme Amerikas anzusprechen. Die Lage ist natürlich so, dass man ein solches Entwicklungsprogramm nicht nur in gewisser Weise so von unten nach oben bauen kann, also wo man quasi alle Schritte einen nach dem anderen an wirtschaftlicher Entwicklung vollzieht, sondern man muss ein sogenanntes Leapfrogging machen. Das heißt, man muss an bestimmten Stellen, wo es möglich ist, gleich zur entwickelsten Technologie übergehen. Und das ist durchaus gegeben, weil zum Beispiel in Französisch-Guayana, das praktisch noch eine französische Kolonie ist, ist ja das europäische Launching-Zentrum, also das für Satelliten-Lancierung. Und auch in Brasilien gibt es ein ähnliches Raumfahrtzentrum. Beide sind sehr nah am Äquator und haben deshalb sehr gute Bedingungen. Und das könnte also als integrierte Entwicklung wirklich so eine katalysierende Rolle spielen. Dann ist natürlich auch die Idee, verschiedene Tiefseehäfen zu bauen, also zum Beispiel einer in Puerto Rico. Das würde also die gesamte eurasische Verbindung in Amerika, nach Amerika hin den Transport ermöglichen. Ebenfalls Kuba sollte auch einen Tiefseehafen haben. Damit könnte die maritime Seidenstraße für das 21. Jahrhundert wirklich den Rahmen bilden, wie man die Gesamtregion als ein Konzept entwickelt. Und das ist das, was wir im Augenblick wirklich entwickeln. Wir sind dabei, neue Studien zu verfassen, die in Kürze da veröffentlicht werden. Also das wäre eine vernünftige Herangehensweise, weil ein Zustand, wo die Hälfte aller Kinder permanent hungern, ist ja wirklich mit der westlichen Werteskala ja eigentlich nicht zu verbinden, sollte man meinen.
Ja, absolut. Ich habe auch, es ist ja, wir kommen am Ende der Sendung nochmal auf die Frage der Lage hier in Deutschland, Große Koalition, ja oder nein. Aber natürlich, weil das jetzt gerade so ein Riesenthema ist und immer wieder auch Diskussionen darüber entstehen, habe ich mich mehrmals in der Lage gefunden, dass ich eben auch verschiedenen Leuten gesagt habe, dass zwar die märkische Politik damals zu sagen, wir schaffen das, ja, und diesen Flüchtlingen, Leuten, also die wirklich in Not sind, werden wir jetzt sofort helfen, dass das zwar richtig war, aber natürlich, du hast, glaube ich, damals das ähnlich formuliert, die andere Hälfte sozusagen, die komplementäre Politik absolut gefehlt hat, die nämlich sagen müsste, im Grunde, man kann keine Waffenexporte in solche Länder machen, man muss eigentlich die Destabilisierung beenden, insofern wir sie nicht selber diejenigen sind, die das unternehmen, muss Deutschland eben sein politisches und anderweitiges Gewicht einsetzen, um die zu kritisieren, anzugreifen und dafür zu sorgen, dass das eben nicht mehr passiert. Und man muss dabei helfen, dass die Länder eben entwickelt werden, aufgebaut werden. Und irgendwie, du hast jetzt gerade den Wang Yi erwähnt, der hat ja gerade seine Afrika-Reise beendet. Da scheint sich doch meiner Meinung nach ein großer Kontrast aufzutun zwischen unserer Politik und der chinesischen Herangehensweise, vor allen Dingen in Afrika. Und das ist ja oft so, dass wenn man wirklich ein klares Bild zeichnen will, lohnt es sich schon mal in die Extreme zu gucken, wo es eben am deutlichsten wird. Wie siehst du denn das?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr deutlich. China ist dabei und hat schon einen großen Teil davon gebaut, 6200 Kilometer Eisenbahn in Afrika zu bauen. Die haben also schon die Strecke von Djibouti nach Addis Abeba, die ist schon kommerziell im Gebrauch. Jetzt wird eine neue Trasse gebaut von Kigali nach Dar es Salaam. Und Wang Yi hat bei seinem gerade abgeschlossenen Afrika-Besuch gesagt, dass die Absicht besteht, die strategische Partnerschaft und Kooperation zwischen China mit dem afrikanischen Kontinent auf eine völlig neue, höhere Stufe zu stellen. Und da sieht man wirklich also die vielen Projekte, an denen China involviert ist, was also zu einem völlig neuen Selbstverständnis vieler Afrikaner geführt hat, nämlich Hoffnung zu haben. Das ist in einem totalen Kontrast etwa zu der deutschen Politik, die im Rahmen der EU natürlich versucht, mit allen möglichen Regimen in Afrika Auffanglager für Flüchtlinge zu organisieren oder irgendwelche Deals, dass die Flüchtlinge wieder zurückgehen. Aber was natürlich völlig fehlt, ist genau so ein Plan der Entwicklung, der Industrialisierung von Industrie und Landwirtschaft in Afrika, wie China das macht. Und die deutsche Politik, die besteht also explizit immer nur in dem gebetsmühlenartigen Wiederholen, dass die Entwicklung nachhaltig sein muss. Und natürlich macht die Regierung nichts, um etwa von der deutschen Seite oder von der EU-Seite her staatliche Garantien für private Investoren zu geben. Sondern die Linie ist, die Investoren sollen aus den afrikanischen Staaten selber kommen, was ja natürlich eine Absurdität ist angesichts der Tatsache, dass es gerade das ist, was da fehlt. Also das ist eine totale Bankrotterklärung, was die Afrika-Politik Deutschlands angeht. Und in einem guten Kontrast dazu steht, da haben wir schon drüber gesprochen, was Macron in seiner Rede in Xi'an bei seinem Besuch Anfang Januar gesagt hat, dass er nämlich will, dass China Frankreich hilft, bei der Entwicklung von Afrika nicht dieselben Fehler des unilateralen Imperialismus zu wiederholen, dessen sich Frankreich in der Vergangenheit der Kolonialzeit schuldig gemacht hat. Also das muss so gesagt werden, weil die französische Politik in Afrika war natürlich zum Teil ganz horrendes. Und deshalb ist es wirklich wichtig. Aber es braucht einfach eine andere Debatte in Deutschland, weil das ist wirklich ein totales Armutszeugnis, wie das bisher eben nicht diskutiert wird oder nur mit Verstärkung der Außengrenzen Europas, Frontex-Einsätze im Mittelmeer. Das sind alles ganz üble Ausdrücke einer Politik, die nicht an den wirklichen Wurzeln angreift, nämlich dem in unglaublichen Mangel an Entwicklung in Afrika.
Ja, Helga, wir haben ja doch auch einigen Gegenwind gekriegt nach der letzten Sendung. Eigentlich, es war natürlich eine sehr, sehr positive Meldung, so habe ich das auch empfunden, dass der Macron eben diese Bemerkungen gemacht hat in China. Und natürlich, die Presse hat das natürlich auch sehr, sehr negativ belegt in vielen Teilen. Aber es gab eben auch viele Leute, die irgendwie sehr negativ reagiert haben auf Macron selber und eben gesagt haben, das wäre überhaupt nicht glaubwürdig. Und ich weiß nicht, mich würde mal interessieren, ich weiß, dass du ja auch mit unseren französischen Kollegen da in Kontakt bist. Wie wird denn das in Frankreich eigentlich betrachtet? Nimmt man das ernst, diese Offerte und dieses Angebot und diesen Outreach, den Macron dort macht Richtung China?
Naja, da gibt es ja handfeste Beweise, etwa die Tatsache, dass Frankreich und China im Bereich der Kernkraft eng zusammenarbeiten. Und jetzt auch nicht nur Kernspaltung, sondern auch Kernfusionsforschung zusammen machen wollen und natürlich im Bereich der Luftfahrt, wo China zugesagt hat, eine sehr große Anzahl von Airbus-Jets zu kaufen. Also das sind ja handfeste Dinge, da braucht man nicht zu spekulieren. Was die Person von Macron angeht, ist natürlich völlig klar, dass er hat ja selber gesagt, er hätte seine Sichtweise, die er als Wirtschaftsminister in der Hollande-Regierung hatte, revidiert. Das sei falsch gewesen. Und unsere Kollegen in Frankreich berichten eben, dass der Macron jemand ist, der alles aufnimmt, also wie so ein Schwamm. Und wenn da was Positives auf ihn einströmt, wie zum Beispiel die chinesische Politik, dann nimmt er das eben auch auf. Und da kann man jetzt sich drüber ärgern oder freuen, je nachdem. Wichtig ist von meinem Standpunkt, dass mit dieser Macron-Reise überhaupt die neue Seidenstraße in einer Weise auf die Tagesordnung gekommen ist, wie es vorher nicht da war. Und man kann auch davon ausgehen, dass die neue österreichische Regierung in dieselbe Richtung marschiert, die Schweiz sowieso. Also wichtig ist das Momentum, weil es ist ja völlig klar, dass die Opposition gegen die chinesische Politik massiv ist. Die FAZ hatte das ja in einem sehr wirklich also üblen Artikel, der vor Gift nur so also getränkt war, ausgedrückt. Und deshalb ist es wichtig, weil ich meine, es ist ja wirklich, also wenn man die chinesische Politik kennt und da sind wir ja nun in einer sehr privilegierten Situation, dass wir das wirklich in der Tiefe kennen. Wenn man sieht, auf welchem Weg sich China befindet und wie die Fraktion der Geopolitiker im Westen versucht, das zu blockieren, dann kann man nur sagen, es gibt keinen größeren Gegensatz. Und es ist völlig klar, die Leute, die China beschuldigen, die machen eigentlich eine Projektion ihres eigenen imperialistischen Weltbildes und behaupten, das sei das, was die Absicht von China sei. Das ist es aber nicht. China ist auf einem völlig anderen Weg, wirklich eine menschliche Gesellschaft zu bauen. Und da war gerade ein sehr interessanter Artikel, auch wiederum in Global Times, wo der Autor quasi sagte, das ist eine unglaubliche historische Chance, die sich China stellt, weil es ist nicht nur eine enorme wirtschaftliche Entwicklung, sondern eben auch das Ansehen der chinesischen Kultur und der chinesischen Weisheit überall in der Welt ist so sehr gestiegen, dass es natürlich die Fähigkeit Chinas zur Stabilität in der Welt beizutragen enorm verstärkt hat. Und das ist wirklich wichtig, weil China hat eine Vision, die haben eine ganz klare Idee, wie China im Jahr 2050 aussehen soll und auch große Teile der restlichen Welt, nämlich, dass die Völker ein glückliches Leben haben und ihr Potenzial verwirklichen können. Und das ist das Hauptproblem, was wir ja im Westen haben. Gerade in Deutschland sehen wir das ja mit absoluter peinlicher Ausdauer, dass eben keine Vision da ist. Also zumindest von den Parteien, die jetzt versuchen, da eine Regierung zu drechseln, da hört man ja nicht ein einziges Wort, wie soll die Welt aussehen, sondern denen geht es wirklich nur um ihre Posten und ihre Ministersitze, Aber eine wirkliche Debatte, wo die Welt hin soll, die ist absolut nicht vorhanden.
Ja, Helga, mir sind die Notizen verrutscht, macht aber nichts. Ich möchte noch mal kurz auf die USA kommen. Vor zwei Wochen hatten wir ja darauf hingewiesen, dass es gab eine Veranstaltung an diesem Freitag in der Woche mit William Binney, dem ehemaligen technischen Direktor der NSA, mit Ray McGovern, der beim CIA gearbeitet hat als Analyst, ich glaube über 30 Jahre lang, und Barbara Boyd. Die Sendung ist auch zu finden, wir haben es auch hier unter dem Video verlinkt. Und nun hat aber in der Zwischenzeit der Ray McGovern auch einen sehr wichtigen Artikel geschrieben über die ganze Frage der FBI-Involvierung in diesen eigentlich laufenden, versuchten Staatsstreich gegen Präsident Trump. Ich würde dich bitten, darauf kurz nochmal einzugehen, weil das auch ein bisschen was von dem Hintergrund nochmal skizziert, indem wir dann in Kürze gleich nochmal über die Koalitionsgespräche hier reden werden, weil das ist natürlich, es schafft ja eine riesen Instabilität und ist ja meiner Meinung nach auch der Versuch, eine ganz bestimmte politische Agenda durchzuprügeln und die USA möglichst auf Kurs zu lassen von ja der vorherigen Regierung Obama und auch vorher von Bush.
Ja, also Ray McGovern ist ja auch in Deutschland ganz bekannt. Er war schon also mehrfach in Berlin und hat also viele Menschen, die ihn kennen und zu schätzen wissen. Und er hat also in Consortium News nochmal geschrieben, dass also nur jemand, der bewusst die Augen verschließt und blind durch die Welt geht, übersehen kann, dass das wirklich ein britischer Coup ist, der gegen Trump versucht wird mit der Beteiligung von FBI, CIA, dem britischen Geheimdienst und natürlich diesem unsäglichen Dossier von dem sogenannten ehemaligen MI6-Agenten Christopher Steele. Und das ist wirklich wichtig, weil also Ray McGovern ist meines Wissens nicht ein Anhänger von Trump. Es zeigt aber, dass jemand, der objektiv auf die Lage blickt, sehr wohl sehen kann, dass da Kollusion war, und zwar von den Geheimdiensten Obamas, der Obama-Administration, der Hillary-Clinton-Kampagne, der demokratischen Führung mit dem britischen Geheimdienst schon während der Kampagne von Trump und dann natürlich, als er die Wahl gewonnen hat, der Versuch, ihn mit allen Mitteln aus dem Weißen Haus zu treiben. Und da möchte ich nur noch mal daran erinnern, dass Trump selber in einem Interview mit der Wall Street Journal gesagt hat, das ist Hochverrat, was der FBI da gemacht hat, und bezog sich da insbesondere auf diesen Peter Strzok, der also jetzt, wo die E-Mails bekannt sind, der mit seiner außerehelichen Affäre da kommuniziert hat, dass man Plan B entwickeln müsste, um den Trump da aus dem Amt zu kriegen, und viele andere Einzelheiten. Und das hat Trump selber als Hochverrat des FBI bezeichnet. Also das ist wirklich wichtig, wenn Ray McGovern sich dieser Meinung da auch anschließt, weil, wie gesagt, er ist kein Trump-Anhänger, und die Bevölkerung in Deutschland wäre es wirklich angeraten, sich mal mit solchen Sachen in die Tiefe auseinanderzusetzen und nicht auf die Propaganda der ARD und ähnlicher Medien reinzufahren, die 98% negativ über Trump berichtet haben von Anfang an. Und jedes Mal, wenn der Trump was Positives macht, wird es natürlich nicht berichtet. Also von daher ist es wirklich wichtig, dass man da nicht so einer Blindheit, selbstverordneten Blindheit verfällt.
Ja, und sehr nützlich ist natürlich auch, dass die Buchautorin und Finanzspezialistin Nomi Prinz ein Buch veröffentlicht, oder wenn ich richtig sehe, veröffentlichen wird, denn noch kann man es, glaube ich, nicht kaufen, mit dem Titel Collusion, also Kollusion. Aber es geht nicht um Trump und die Russen oder Trump und Putin, sondern es geht um die Lage des Finanzsystems. Etwas, wo ich sagen muss, was mich immer wieder etwas erstaunt, wir diskutieren es hier eigentlich regelmäßig, weil die Problemlage eben überhaupt nicht geändert ist, sondern wenn überhaupt dann schlimmer geworden ist seit der letzten großen Finanzkrise. Aber ansonsten ist das Thema ja weit und breit eigentlich nicht zu finden in den Medien. Daher, Helga, was weißt du drüber? Du hast mich vor der Sendung darauf aufmerksam gemacht. Was kann man da erwarten von dieser Frau? Gibt es dann auch Lösungsvorschläge, oder was weißt du darüber?
Naja, die Nomi Prinz sagt praktisch, sie war ja 15 Jahre bei Goldman Sachs und ist dort die Karriereleiter hochgeklettert. Und als sie dann in einer entsprechend hohen Position war und Einsichten hatte in die Geschäftspraktiken, da hat sie sich entschlossen, diesen Beruf zu verlassen, weil sie nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein wollte. Und sie hat seitdem 6 Bücher geschrieben, die also wirklich sich absolut lohnen zu lesen, weil sie von einem Insider-Wissen her formuliert sind. Und sie beschreibt also in diesem neuen Buch Kollusion, wie die Zentralbanken die Weltmärkte manipulieren. Da beschreibt sie eben, dass quasi seit 2007, 2008 die Federal Reserve und die anderen Zentralbanken mit ihrer praktisch unbegrenzten Politik des billigen Geldes, also Nullzinspolitik oder in der Nähe von Nullzinsen, wie das dazu geführt hat, dass die Zentralbanken eigentlich die Märkte geworden sind. Und wie die Großbanken und Großfirmen natürlich freudestrahlend dieses praktisch Geld für nichts, also ohne Kosten, nehmen, um ihre eigenen Aktien aufzukaufen und damit natürlich enorme Profite machen, natürlich beschränkt auf diejenigen, die da am richtigen Hebel sitzen. Also mit anderen Worten, die Zentralbanken sind in Kollusion mit dieser Schicht der Reichen, die immer reicher wird durch diese Spekulation. Und sie sagt, es ist also absolut wahnwitzig, weil es wird zu einem neuen Crash kommen. Also alleine in dem Zeitraum zwischen 2007 und 2008 sind auf diese Weise 16 Billionen Dollar quasi verschenkt worden an diese Leute, die natürlich entsprechend reicher geworden sind. Und natürlich die Schere zwischen Reich und Arm hat sich entsprechend weiter geöffnet. Und dann ist natürlich für Afrika kein Geld da. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich kann nur noch mal meine Warnung wiederholen. Wir sitzen auf einem absoluten Vulkan. Und die Politik der schwarzen Null, auf die sich ja auch die Koalitionsunterhändler da geeinigt haben, das ist wirklich der helle Wahnsinn, weil die schwarze Null heißt, es werden keine Kredite für Dinge des allgemeinen Wohls investiert, sondern stattdessen die Politik des billigen Geldes, damit die Spekulation und das Casino-Modell munter weitergehen können. Also das ist wirklich hochverantwortungslos, weil wenn es zum Crash kommt, dann wird es auf dem Rücken der allgemeinen Bevölkerung ausgetragen und nicht auf Lasten derjenigen, die sich jetzt die Taschen füllen.
Ja, die Frage ist fast überflüssig, ob das überhaupt Bestandteil sein wird von möglichen Koalitionsverhandlungen. Es ist ja doch ziemlich wüst, eigentlich, wie sich das momentan abzeichnet. Und man kann sich tatsächlich fragen, wird diese GroKo überhaupt zustande kommen? Wenn, kann die lange Bestand haben? Und sind eigentlich die Parteien damit nicht irgendwie, also zumindest die CDU und die SPD, auf dem Kurs, bei dem sie definitiv bei der nächsten Wahl noch mehr Stimmen verlieren werden und wahrscheinlich auch die Tür noch weiter aufreißen, eben für ganz andere Parteien, die dann da eben die Stimmen der Frustrierten und so weiter kassieren, unter anderem eben die AfD. Wie siehst du denn das momentan? Wie ist dein Blick da auf diesen Versuch der Regierungsbildung hier im Land?
Tja, das ist wirklich ein Trauerspiel, weil also es ist ja so, dass die SPD in der Mitte quasi zerrissen ist. Es haben ja viele Landesverbände und Einzelpersonen und die Jusos da absoluten Widerstand angekündigt. Der Prante in der Süddeutschen Zeitung nennt den Schulz den Schlangenlinien-Schulz, der natürlich mit allen Mitteln versucht, jetzt da die GroKo durchzukriegen, obwohl er natürlich nach der Wahl gesagt hat, unter keinen Umständen würde er einen Posten annehmen unter Merkel. Und Prantl meint eben, wenn er nicht durchkommt, dann muss er am selben Tag zurücktreten. Und das kann natürlich sein. Und natürlich wäre die politische Karriereaussicht von Frau Merkel auch wahrscheinlich recht düster, wenn das dazu kommt. Deshalb haben die schon ein Interesse am Status quo festzuhalten. Man wird es sehen. Also die SPD fällt weiter in den Umfragen, ist jetzt bei 18% oder 18,5%, also nochmal um über 2% gefallen. Und viele in der SPD fürchten um die Existenz der SPD als Volkspartei schon mal sowieso, aber viele der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien in Deutschland, in Europa sind ja auf den einstelligen Bereich zurückgefallen. Und das ist ein Schicksal, was die viele SPD-Mitglieder eben auch fürchten. Da die SPD aber zugestimmt hat, in diesem 28-Seiten-Papier quasi bei der neoliberalen Politik zu bleiben, kann man nur sagen, das ist wirklich ein Selbstmordkurs, der wirklich dazu führen wird, dass die Partei, die mal die Partei der Arbeiterklasse war, möglicherweise wirklich in die Bedeutungslosigkeit verschwindet, was wirklich für Deutschland im Augenblick wirklich schlecht wäre, unter Einschränkung. Deshalb, also in gewisser Weise kann man nur sagen, wir brauchen eine wirkliche inhaltliche Diskussion, wo soll Deutschland hingehen? Und es ist ja quasi so, dass die einzige strategische Initiative, die wirklich eine Alternative zu dem in höchster Gefahr sich befindlichen neoliberalen System darstellt, ist die neue Seidenstraße. Und Macron, wenn Macron sagen kann, wir arbeiten mit der neuen Seidenstraße zusammen, auch in China, auch in Afrika, warum kann die deutsche Regierung nicht auch so einen Schritt machen? Zum Beispiel, warum kann die deutsche Regierung nicht Garantien für den deutschen Mittelstand abgeben? Warum kann sie nicht Verträge machen mit afrikanischen Regierungen, damit ein Dach gegeben ist, sodass mittelständische Unternehmer sich an diesen Projekten beteiligen können? Das wäre eine vernünftige Politik und natürlich ein Kreditsystem, Glass-Steagall, dass man die ganze Megaspekulation einfach beendet und stattdessen zu einer Politik zurückkehrt, wie sie bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg war. Das heißt, Kredite für Realwirtschaft. Das wäre im Interesse des Mittelstandes, der ansonsten, wenn wir so weitermachen, wie das bisher die Politik der Merkel, leider auch mit Hartz IV und Agenda 2010 von Schröder zuvor, wenn wir so weitermachen, dann wird es bald keinen Mittelstand in Deutschland mehr geben. Also da ist wirklich eine absolute Richtungsänderung vonnöten. Und man kann nur sagen, im Augenblick macht die deutsche Politik alles falsch oder so gut wie alles falsch. Wir brauchen eine vollkommen neue Ausrichtung in der Art und Weise, wie wir auf die Welt gucken, wie wir die Rolle Deutschlands sehen, dass wir nämlich wirklich bei dieser Win-Win-Kooperation, die Xi Jinping angeboten hat, kooperieren. Und das ist eben nicht nur chinesisch, sondern es könnte ja auch sein, dass Deutschland eine konstruktive Rolle bei all diesen Themen spielt. Aber wenn man es nicht diskutiert und nur attackiert und den Kopf in den Sand steckt, dann ist natürlich eine positive Definition der deutschen Politik auch ausgeschlossen. Aber dafür sind wir da und wir werden den Punkt immer weitermachen. Ich kann Sie nur noch mal bitten, wenn Sie irgendwie der Meinung sind, dass wir recht haben, gucken Sie nicht nur passiv auf die Ereignisse, sondern helfen Sie uns, dass wir unseren Einfluss vergrößern können.
Absolut. Ja, Helga, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Und auch meine Bitte, helfen Sie mit, auch diese Sendung eben zu verbreiten, bekannter zu machen, weil es einfach, naja, Sie haben es ja jetzt gehört in dieser Diskussion, von der Qualität gibt es eben sonst, würde ich mal sagen, nichts in diesem Land. Also vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zur nächsten Woche.
Ja, auf Wiedersehen.